Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren Mandalorian Recaps. Wir sind mittlerweile bei Staffel 2, Folge 15, hätte ich fast gesagt. Nein, Staffel 2, Folge 7, Kapitel 15. Siehst du, jetzt komme ich sogar selbst schon durcheinander mit meinen eingesteckten Zahlen, ey. Wir haben die Folge The Believer, der Getreue, was ich irgendwie eine recht freie Übersetzung finde bei der Folge. Aber ja. Ich bin natürlich nicht wieder alleine an der Seite von Mando, sondern ich habe natürlich wieder Unterstützung mitgebracht. Und zwar meine beiden Rangers of the New Republic, einmal Dominic und einmal Stu. Hallo ihr beide.
When I saw her face, yeah, I'm a believer.
Ja, hallo. Namt auch.
Gleich mal schon mal die Stimmung hochgejazzt hier. Super.
Ja. Yeah. Yeah. Ich fange mal gleich an. Ich muss gestehen, ich fand die Folge sehr gut. Ich habe schon im Vorgespräch herausgehört, bei euch beiden war sie eher so, ja, ist ganz nett.
Moment. Wir werden hier wieder Sachen unterstellt. Ich fand die auch ganz gut.
Nee. Du hast vorhin gesagt, es war okay.
Also im Gegensatz zu Dominik, der die Folge natürlich komplett katastrophal scheiße fand.
Sie hat nicht John Favreau geschrieben, schon deshalb kann sie nicht katastrophal scheißen.
Es geht gut los heute.
Außerdem fand ich bisher, das möchte ich nochmal betonen, ich fand bislang keine Mandalorian-Folge wirklich richtig, richtig scheiße.
Ja.
Außer vielleicht die fünfte der ersten Staffel.
Und das ist immer meckern auf hohem Niveau. John Favreau denkt sich, okay, Chillings accepted.
Nee. Ja. Nee, auf die Folge hatte ich mich ja hier tatsächlich sogar gefreut, weil Rick Famuyiwa zurückkehrt.
Mhm. Kannst du nochmal erklären, wer das war und was er gemacht hat?
Rick Famuyiwa hat ursprünglich, glaube ich, so erste Regiewerke abgeliefert mit diesem Coming-of-Age-Film Dope. Mhm. Und hat dann, ja, so viel in der Vita hat er noch gar nicht, aber er hat vor allem die zweite und die sechste Folge der ersten Staffel Mandalorian inszeniert. Die zweite, da bin ich nicht so der Freund von, die sechste mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist die mit diesem Gefangenen und diesem, ja, dieser Gefängnisstation. Und man merkt auch wirklich, dass er direkt da wieder anknüpft, weil hier auch wieder Bill Burr mit von der Partie ist.
Der übrigens großartig ist, wie ich finde, in der Folge. Mhm. Gibt eh so ein paar Sachen, auf die ich mich schon freue, mit euch drüber zu reden. Aber wir hatten eigentlich, oder zumindest ich hatte gedacht, dass die Folge anders ablaufen wird. Ja. Also wir hatten ja schon gesagt so ein bisschen, dass vielleicht jetzt schon die Rettungsaktion für Grogu ansteht. In dem ist aber gar nicht so, sondern es muss nochmal ein Zwischenschritt passieren auf dem Planeten Morak. Und den haben wir jetzt in dieser Folge.
Genau. Warum auch immer dieser Zwischenschritt
und
sein muss.
Und ich muss sagen, dass sie mich dann auch wiederum überrascht hat, weil ich dachte, das wird halt so eine Folge, wir infiltrieren die Basis und das ist so unser Hauptaugenmerk. Mhm. Sie tun es zwar auch, aber ehrlich gesagt sehr spät. Also die erste Hälfte verbringt die Folge weitestgehend ja on the road, wenn man so will.
Ja. Mhm. Hit the road, Jack. Ja, egal. Wollen wir mal einsteigen?
Gerne. Wir haben heute einige Songs drauf.
Genau, bevor wir noch mehr singen. Ich fand den Anfang richtig gut, weil wir sehen einen Schrottplanet. Ich mag Schrottplaneten im Star-Wars-Universum. Das hat einen bestimmten Grund, weil man da mal sieht, was so übrig bleibt. Ich habe Star-Wars Fallen Order gespielt. Und da sieht man auch in einer kleinen Spielwelt die alten Kommandoschiffe der Klone, wie die auseinandergenommen werden. Das fand ich großartig. Mhm. Allein diese Idee zu zeigen, von wegen, ja, es gab die große Armee, aber das ist sie jetzt, ne? Und hier in dem Fall sehen wir halt auf diesen Schrottplaneten, was auch immer das ist, wo, ist auch egal, TIE Fighter und AT-ATs rumliegen und wie halt die Teile sortiert werden. Ich mag so eine kleinen Details.
Ich muss ja sagen, dass ich weiß nicht warum, aber ich habe ein Faible für diese, ich nenne sie mal Baustellen, mechanischen Tierwesen, die da rumstolzieren, diese Krantierwesen. Ja, irgendwie finde ich das eine total tolle Idee. Sieht auch großartig aus. Und der Schrottplatz gefiel mir auch. Ich finde, dass das unterstreicht doch mal so dieses Industrielle, weil es ist ja oft so, dass man sich denkt, so, ja, also, nee, man denkt sich eigentlich nicht, woher kommt das Zeug eigentlich her? Was passiert damit? Und da wird halt sehr deutlich, okay, alles hat ein Ende, auch mal ein TIE Fighter. Und das finde ich, es war eine schöne Szenerie, wirklich. Hat mir gefallen. Auch wenn die so einen leichten Rambo 2-Vibe hatte irgendwann. Ne?
Ich hab die ganze Zeit überlegt, wann Wally um die Ecke kommt. So ein bisschen. nee, ich mochte es tatsächlich auch. Es hat mich auch, dazu muss ich sagen, ich gucke aktuell wieder The Clone Wars. Und da gibt es ja einen sehr, sehr ähnlichen Planeten. Ohne jetzt hier zu spoilern, da ist das noch weitaus atmosphärischer.
Du meinst Planeten Lulwolf.
Aber ja, so ein bisschen eigentlich, ne? Ja, stimmt. Planet Ludolf ist das ja eigentlich.
Ludolf, guten Tag.
Haben wir noch einen kleinen TIE Fighter Flügel auf Lager? Schauen wir mal.
So, Boss, da ist der Darth Vader dran. Der sucht einen neuen TIE Fighter.
Disney Plus, wenn ihr zuhört, eine Ludolf-Serie im Star Wars-Universum.
Naja, nach dem, was sie heute verkündet haben, hören die uns wahrscheinlich echt zu, ja. Aber dazu später mehr.
Dazu später mehr, ja, der könnte ein kleiner Overkill hier werden, der Podcast. Nee, also tolles Setting, hätte ich gerne noch mehr von gesehen. Aber ist natürlich wieder ähnlich so ein Hopping wie in der Folge schon vorher, ne? Also, dass wir direkt irgendwie am Ort des Geschehens sind, dass wir nicht erst irgendwie umständlich hinreisen oder was, aber das mochte ich ganz gerne tatsächlich.
Ich finde, die ersten Minuten sind sowieso relativ schnell, bis sie dann nachher auf dem anderen Planeten landen. Bis dahin ist das echt so zack, 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 zack. Es ist okay, aber an der einen oder anderen Stelle ist es so, wow, jetzt drückt er mal auf die Bremse. Genau, aber wir erleben halt gleich direkt den Häftling 34667. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, es ist ja auch 10-mal genannt worden. Mayfield, der so ein bisschen überrascht guckt, von wegen, da kommt ja ein Roboter an von der Neuen Republik. Das fand ich ein nettes Detail, der dann ja sehr beharrlich darauf drängt, dass er jetzt seinen Posten verlässt und mit Marshall Dune mitgeht, die dann auch relativ schnell auftaucht.
Ja, genau. Und sie macht ihm dann klar, sie hat einen Job für ihn. Und dann stehen wir am Schiff von Boba Fett. Und wir sehen dann auch, wie Boba Fett aus diesem Schiff heraustritt in seiner Rüstung, die er deutlich geputzt hat, würde ich sagen.
Ja, der hat die ganz schön poliert. Ja. Ja?
Was mir überhaupt nicht gefiel.
Oh doch,
was mir überhaupt nicht gefiel. Nee, dieses Abgeranzte, das hatte Boba Fett doch schon immer. Und das hier wirkte total glatt gebügelt.
Ja, aber Boba Fett war damals ja auch noch jünger und unverdauter. Ja? Und ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit ja, Money neben dir stehen auch. Hast mit seiner Hochglanzrüstung, denkst du dir auch irgendwann so, ich hol mal kurz die Politur.
Ja.
Ne? Aber das war eine hübsche Szene, einfach weil Mayfeld dann so, sag mal, hast du nicht mal eine andere Rüstung? Und dann, es gibt zwei davon.
Genau, es wird dann auch gesagt, warum sie ihn brauchen, weil wir erfahren dann nämlich, dass Mayfeld ein relativ hohes Tier, würde ich gar nicht mal sagen, aber schon in der Einheit, die ein bisschen höher angesiedelt ist vom Rang auf jeden Fall, also vom militärischen Rang. Und er kennt halt die imperiale Freigaben und Richtlinien. Und ich glaube, gerade diese Richtlinien sind schon sehr wichtig, weil sonst kommst du da halt nicht weit.
Ja.
Und was mir noch aufgefallen ist, die Slave One, die hat verdammt viel Platz drin. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich so einen Einblick in diese Slave One hatte.
Das muss ich auch sagen. Also früher bei den alten Filmen dachte ich immer, das ist so ein, irgendwie höchstens ein Einsitzer, Zweisitzer mit halt so einer kleinen Kühlkammer, für den Gefangenen. Aber ich dachte auch, also jetzt so platztechnisch ist da mehr geboten, als ich dachte.
Genau. Das ist jetzt wirklich so, dass so à la A-Team, ne, dass sie dann jetzt irgendwie damit rumfliegen, obwohl das sehr schade ist. Das ist schon das, was Thomas vorher gesagt hat. Ich meine, gut, da ist noch Spielraum in der nächsten Folge, aber dadurch, dass das Ganze so gehetzt wirkt oder einfach halt sehr sprung- und staccatohaft erzählt ist, haben wir halt irgendwie keine Möglichkeit, so dieses A-Team und deren Dynamik so ein bisschen kennenzulernen. Ne?
Nee, gar nicht. Also Mayfield bekommt ja sehr viel Spielzeit und Raum in dieser Folge. In der ist er aber gar nicht Teil nachher davon. Das fand ich dann auch einfach blöd.
Ja.
Genau, aber erstmal wird gesagt so, okay, wir müssen nach Morak, da liegt nämlich eine geheime Basis. Hat eigentlich niemand mal geguckt, wo dieses Imperium überall verteilt ist?
Das also dachte ich mir auch, also für eine geheime Basis ist das Ding sehr auffällig.
Ja, also auf jeden Fall gibt es ja dieses Bergbauzentrum, es wird gesagt, dass er den Code da rausholen muss, also es waren so Schlag, 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 ne? Und dass es halt Rhodonium dort gibt, was wohl sehr wertvoll ist.
Nicht Redonium?
Also,
Ich habe mir Rodonim aufgeschrieben. Ich weiß es nicht mehr.
Okay. Sollte einem das irgendwas sagen? Ich weiß nicht.
Nee, keine es macht Ahnung, auf jeden Fall gut Bumm.
Es macht gut Bumm. Es ist hochexplosiv und da kommen wir dann gleich noch zu, weil ich finde ja, dass sie in dieser Folge, zumindest aus meiner Perspektive, durchaus ein paar Filme referenzieren. Also ich hatte so wirklich so einige Vibes aus anderen Filmen in dieser einen Folge drin. Und das fängt schon gleich an, wenn sie dann auf diesem, ich würde sagen, es ist so eine Art Dschungelplaneten. Er erinnerte mich so ein bisschen von der Vegetation an Rogue One beim Finale, so ein bisschen. Mm-hmm. Ne? Und als sie dann da an dieser Klippe stehen und dieses Fahrzeug beobachten, ich weiß nicht warum, ich hatte das irgendwie Indiana Jones Vibes.
Ja, so einen ähnlichen Planeten gab es auch.
Indiana wie gesagt, Jones 2, ganz richtig.
Ja, genau, auch das. Nee, ja, der Indiana Jones 2 Planet. Doom Planet eigentlich, ne? Ja. Ich gucke, wie bereits schon erwähnt, aktuell The Clone Wars und da ist dann, ich glaube, Thomas ist in der, also ich bin jetzt in der 5. Staffel und am Anfang, da ist ja irgendwie so ein Plot mit so Rebellen irgendwie auf so einem Planeten Onderon oder so heißt der, glaube ich. Und da musste ich tatsächlich sehr stark dran denken, weil die da auch so einen Dschungel haben. Aber ja, das hatte was. Also
wie gesagt, das war nur ganz kurz, aber als sie da halt an dieser Klippe, nenne ich es mal, stehen und gucken da, wie dieses Gefährt da vorbeifährt, dachte ich so irgendwie, weiß nicht, hatte ich so leichten Indie-Vibe. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es mich so ein bisschen an Indiana Jones erinnert hat, wenn die so nach dem Motto, okay, da sind die Bösen, da müssen wir jetzt draufspringen, das machen sie ja auch. Aber bevor sie ja auf dieses Fahrzeug draufspringen, haben sie ja ein Problem zu lösen. Mhm. Nämlich, sie wollen halt Mayfield nicht allein in die Basis lassen. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Alle Leute in dem Team sind irgendwie DNA-technisch dem Imperium irgendwie bekannt. Das heißt, wenn die da reingehen, dann wird sofort klar, ihr gehört nicht zu uns. Es gibt aber einen Mann im Team, der könnte reingehen.
Und wer wohl?
Ja. Und wer wohl, genau. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Baby Yoda, aber der ist ja gar nicht da. Nein, es ist natürlich unser Freund, der Money.
Der Money, der kommt auch mal wieder vor.
Problem bei Money ist aber natürlich, er könnte jetzt von der DNA schon problemlos da reingehen, vom Äußeren aber nicht. Und wer jetzt Mandalorianer aufmerksam geschaut hat, die letzten 1,5 Jahre, der weiß, der Manni nimmt nicht gerne den Helm ab, fühlt sich unwohl mit. Ja. Ne? Und dann kommt ihm eine Idee, und zwar kapern sie halt dieses Gefährt, das ist so ein riesengroßes so Baufahrzeug, was halt dieses Redonium.
Ein Juggernaut,
genau. Mhm. Das klingt so schön gefährlich. Der halt dieses Redonium transportiert. Und sie schalten halt die beiden Fahrer aus. Das sind so braungrüne Stormtrooper. Mhm. Ich fand es auch ganz schön, dass die Stormtrooper farblich so ein bisschen variiert haben in der Folge. Also so, es gibt den normalen weißen Stormtrooper, der Standard. Und es gibt so diesen, ja, fast schon beigen Dschungel-Stormtrooper, glaube ich.
Ja, die sehen im Prinzip genauso aus wie die man auf Endor zum Beispiel gesehen hat in Episode 6. Also Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? Nur halt dann so ein bisschen eingedreckt. Aber ja, das hatte was. Tatsächlich.
Das sah so ein bisschen aus, als säßen die, wenn sie nicht draußen sind, die ganze Zeit in einem kleinen Kämmerlein und rauchen sich zu.
Wahrscheinlich. Ja? Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, Rhydonium war ein Treibstoff. Unter anderem für die imperiale Flotte.
Okay. Mhm. Und nicht für die Rebellen in Episode 8 wahrscheinlich.
Nein. und was noch erwähnt worden ist, es ging ja um dieses ISB. Ne? Mhm. Das ist übrigens das Imperiale Sicherheitsbüro.
Wurde das, weil er sagte irgendwie so, ja, ich war beim ISB oder so, dachte ich mir so, okay, wurde die Abkürzung irgendwie vorher etabliert?
Du, ich glaube ganz
irgendwo
ehrlich,
schon,
das,
aber
ich glaube ganz ehrlich, das sind halt so Sachen, da werden dann richtige Star Wars Hardcore-Fans wahrscheinlich sofort erkennen, was gemeint ist. Ich für meinen Teil denke mir so, ja gut, in unserer Welt gibt es ja auch die ganze Zeit irgendwelche Abkürzungen von irgendwelchen Behörden oder so. Also von daher ist es.
KGB, NSA, scheißegal.
Ja, also von daher ist das schon absolut okay. Also ich hätte es, glaube ich, eher stört gefunden, wenn sie gesagt haben, ja, das ist der ISB, das steht übrigens für, ne? Von daher ist es absolut
okay. Kennst du noch die Abkürzung? Ja. Übrigens, ihr habt ja gerade schon gesagt, woran euch das Setting und sowas erinnert, so an filmtechnisch. Ich hatte einen ganz anderen Gedanken. Und zwar eher an was Reales bei uns, weil es hat mich natürlich sehr, sehr stark an beispielsweise den Kongo erinnert, auch vom Setting her. Und an sowas wie halt Blutdiamanten, also quasi, oder auch einfach so illegale Förderung.
Stimmt.
Ne? Und auch Kolonialisierung. Ja. Das wird ja auch angesprochen, dieses Thema an sich.
Ja, wobei, sie fliegen ja durch dieses Dorf dann.
Wobei,
ne?
da finde ich, lassen sie was sehr Großes fallen. Aber dazu später mehr. Also machen wir es kurz, sie kapern halt diesen Juggernaut und Mayfeld und Mando verkleiden sich halt als Stormtrooper, beziehungsweise als Fahrer dieser Stormtrooper. Das ist auch so eine, diese Art von Rüstung habe ich noch nie gesehen. Ne?
Stormfahrer,
genau. ich hatte ja das Gefühl, dass sie andere Rüstung haben als normale Stormtrooper, einfach damit man sie später erkennt, wenn sie dann irgendwie Action haben.
Ja.
Und dann passiert Folgendes, sie werden angegriffen und dieses Redonium ist halt sehr empfindlich. Und das war für mich die ganz klare Referenz an diesen Klassiker Lohn der Angst.
Oh ja, unbedingt, ja. Ne? Aber nochmal zurück, bevor sie angegriffen werden.
Ja.
Der Mayfield ist eine ganz schöne Labertasche.
Ach, du meinst der Helmtalk?
Genau, der Helmtalk. Ich fand den Helmtalk witzig und er hat natürlich angesichts 2020 auch nochmal eine ganz andere Relevanz gehabt.
Massenverweigerer.
Das war so ein Meta-Kommentar, der war irgendwie witzig.
Ich muss sagen, als dieser Helmtalk immer weiterhin, wusste ich, okay, das ist diese eine Folge, wo wir ja Pedro Pascal unmaskiert sehen.
Ja. Ja, obwohl, also ich mochte den Helmtalk auch. Allein schon, weil da mal, ja, das ist halt so eine Stelle, wo man sich auch mal ein bisschen Zeit nimmt, irgendwie für die Charaktere,
ja,
wo sie gerade was machen.
Ja.
Daran merkst du einfach schon, dass hier irgendwie einfach eine andere Schreibe, eine andere Regie am Werk ist, wie ich finde. Und was ich auch mag, und das da kehrt auch wieder was zurück, was Rick Famuyiwa auch schon in seiner sechsten Folge der ersten Staffel gemacht hat, sowas Selbstreflektives, dass diese Bill Burr-Figur einfach mal so wirklich in Frage stellt, ja gut, du nimmst deinen Helm nicht ab, aber du hast doch jetzt deinen Helm abgenommen, also geht's doch gar nicht darum, sondern eigentlich nur, dass du dein Gesicht nicht zeigen willst. Also er fängt halt wirklich an, so diesen pseudo-religiösen Kult und dieses Bedeutungsschwangere, das hat er auch schon in der ersten Staffel auf die Schippe genommen und dann teilweise wirklich auch gebrochen mit Ironie und so weiter. Das mochte ich einfach sehr gerne. Das holt die Serie von diesem Podest runter, auf das Jon Favreau auch diesen ganzen Mandalorianer-Kult gestellt hat, was ich teilweise ehrlich gesagt manchmal schon ein bisschen albern finde.
Ich finde, da erkennt man auch deutlich die Stand-Up-Comedian-Wurzeln von Bill Burr.
Auf jeden Fall.
Ja, das auch, ja. Tolle Szene.
Was die Folge noch gut macht, ist diese ganze Action-Sequenz einzuführen, weil wir erleben ja dann einen Funkspruch mit Juggernaut 4 hier, wir werden angegriffen. Und danach ist halt so eine Explosion und die am Radio so ganz nüchtern so, Juggernaut 4 wurde zerstört. Und dann Juggernaut 3 wurde zerstört. Bitte ändern Sie die Route. Wir sehen Sie gleich. Okay. Das fand ich doch ganz witzig. Also es gibt so ein paar Momente in dieser Folge, die vom Humor einfach irgendwie natürlich völlig überdreht sind, so, aber irgendwie mochte ich das.
Ich komme mal zu diesem Angriff der Piraten und sie sagen, es sind Piraten und Piraten klauen ja normalerweise was. Aber die wollen halt dieses Redonium zerstören und da dachte ich mir, okay, vermutlich sind das irgendwie Einheimische, die keinen Bock mehr darauf haben, dass das Imperium einfach ihren Planeten ausbeutet.
Und von Money jetzt einfach platt gemacht wird.
Ja, da dachte ich mir, das war die Chance, die sie fallen gelassen haben, wie ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, das wäre ganz interessant gewesen. Aber nee, die werden halt einfach von Money dann abgeschlachtet.
Ich hätte das auch besser gefunden, wenn sie wirklich Piraten gemacht hätten.
Ja.
Und nicht sowas wie von wegen, das sind jetzt Freiheitskämpfer, die jetzt von unserem Helden gerade mal einfach.
Das ist ja das Problem, du erfährst ja gar nicht, was das sind.
Ja, genau.
Die sagen zwar, es sind Piraten, aber für Piraten verhalten sie sich seltsam, weil ich glaube, dieses Redonium scheint schon irgendwie wertvoll zu sein. Ne?
Definitiv.
Und dann als Pirat würde ich halt gucken, dass ich dieses Redonium an mich reiße, aber nicht es zu zerstören. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie das machen, weil die dem Imperium schaden wollen.
Und im Storyboard bei den Bildern sind es auch noch Menschen. Die haben sie ja dann abgeändert in diese Außerirdischen dann, ne? Also für uns Außerirdische, also nicht Menschen. So.
Aber für mich hatte.
Mach mal bitte.
Ja. Für mich hatte das, Stu, da muss ich dich jetzt eigentlich so ein bisschen bei deiner Fanboyness packen. Hatte ich das nicht ja, auch ein an bisschen Matt an...
Erinnert. Ja, hat das
ja. Ja, und auch ein bisschen an, und vielleicht auch wieder so ein bisschen, ich musste sehr an diesen Brad Pitt-Film Ad Astra denken, wo du auch diese Piratenszene hast, die auch wiederum an Mad Max Fury Road erinnert
hat. Stimmt, ja.
Und wo auch so ohne Kontext so und von wegen, man hätte mehr was machen können, ne?
Ja, also
ähnlicher Effekt.
Um das ganz klar zu sagen, also die Szene, wo sie von ihren komischen Raumgleitern auf diesen Juggernaut springen, das war Mad Max Road, aber halt ja. Schon in der Diät-Variante. Ne? Sei mir ehrlich.
Ja, es ist Disney Plus.
Ja? Ich muss aber sagen, als dann Mando sich halt eben diesen Piraten auf dem Dach des Juggernauts stellt, hat zwei Sachen, die ich irgendwie amüsant finde. Zum einen, er hat ja diese Stormtrooper-Uniform an.
Ja, das heißt, die nicht aus Beskar-Stahl besteht.
Moment, dazu kommen wir gleich. Wir haben endlich einen Stormtrooper, der trifft.
Stimmt, ja.
Und der laufen kann.
Ja.
Und schießen.
Ja. Und wie Thomas schon sagte, das fand ich auch eigentlich ganz clever. Er versucht sich zu verteidigen, muss dann irgendwann einsehen, scheiße, das ist ja nicht meine Mando-Rüstung.
Ja, genau, das tut ja weh. Das tut ja, weh.
Genau. Ja, das war cool.
Ja? Ja, ja. Es gibt aber noch eine Sache, die ich seltsam fand. Und vielleicht wisst ihr da mehr. Und vielleicht werden mich jetzt auch die Star-Wars-Experten steinigen. Aber können Blaster leer gehen, also von der Munition her?
Weil da ist ja ein Kristall drin. Wenn der irgendwie überhitzt ist oder sowas, kann der schon ausfallen.
Also da hätte ich mir zumindest irgendwie gewünscht, dass da im Vorfeld irgendwas ist, dass sie sagen, ja, die Waffe ist kaputt oder so, weil das wirkte irgendwie ein bisschen arg faul, dieses so, oh, ist leer. Mm. Ansonsten ballern die einfach um sich, als gäbe es keinen Morgen. Und wie gesagt, ich wusste bis heute nicht, dass da Kristalle drin sind. Ich dachte halt einfach, es hat Laserwaffen, das heißt, du schießt halt so lange, bis der Gegner tot ist oder du bist tot. Und das hat mich ein bisschen nicht irritiert, aber irgendwie fand ich es ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schieße zwei, drei Mal, dann so, oh ja, Waffe leer, ja, okay.
Aber die Actionsequenz hatte wirklich hervorragende Stunts, wenn ihr da mal drauf geachtet habt.
Ja, die Stunts waren wirklich gut, keine Frage. Keine Frage.
Die Folge, die war super von der Action her. Also da, das war ja auch schon, also die ich glaube, doch, ja, die sechste Folge der ersten Staffel, die hatte ja auch schon relativ dynamische Action mit diesen Gängen und dann irgendwie von der Decke und so. Das hatte sehr was von Alien 4 damals. Das hatte mir einfach sehr gefallen. Und ja, ich mag Alien 4, ich hab's gesagt.
Ich mag auch Alien 4.
Oh Gott, ich liebe euch. das
du kleines Kameranschwein.
Also das die man hat schon gemerkt, dass das hier irgendwie auch bei den Stunts, dass da irgendwie eine andere Handschrift war tatsächlich. Und das ist wieder eine Folge, die sich ähnlich wie eben diese sechste von der ersten Staffel, die sich schon nach Star Wars anfühlt. Aber eben irgendwie nach einem anderen Star Wars, ne? Nicht ganz so klassisch und auch mit so einem Genre-Einschlag.
Ich fand auch dieses Setting auch mal ganz frisch irgendwie. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht so wie du, Dominik, der dann schon stöhnt, wenn er irgendwie wieder Eisplanet oder Wüste sieht. aber ich muss sagen, doch, das hat mir ganz gut gefallen.
Ja. Ironischerweise werden sie ja danach vom Imperium gerettet. Das fand ich eine großartige Szene.
Ja, das war
cool. Vor allem, ist euch aufgefallen, da treffen die Stormtrooper auch plötzlich.
Ja, und das wird ja auch noch kommentiert von Mayfield mit, dass man mal froh sein wird, von Stormtrooper gerettet zu werden.
Ja, ja, ich...
Oder zu sehen
ich,
dann, ja.
Ich fand das sogar erst ein bisschen komisch. Ich war erst mal überlegen, habe ich irgendwas verpasst? Und die haben irgendwelche TIE Fighter gekapert, hier Cara Dune oder so? Ach nee, die haben ja die ganze Zeit nichts zu tun in der Folge
eigentlich.
Doch,
die stehen da am Rand auf der Klippe mit ihren Scharfschützengewehren und warten, dass sie gebraucht werden.
Ja, aber die Szene aus dem Storyboard ist auf jeden Fall nicht eingebaut worden, die sie da bekommen.
Das stimmt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist immer so ein bisschen.
Was ich ja seltsam finde, ist Folgendes. Also, sie sind jetzt da angekommen und der Mayfield hat ja schon seinen Helm recht früh abgenommen und setzt ihn auch nicht mehr auf. So denke ich mir.
Wobei ich mir dann dachte, kennt den da keiner, den eigentlichen Fahrer?
Dazu kommen wir gleich. Was ich mir aber dachte, ist, er wirkt schon so ein bisschen seltsam, weil um ihn herum alle nur mit Helm.
Hat sich Mando irgendwann ihm angepasst und nicht den Stormtrooper.
Ja.
Ich muss sagen, ich mochte, also um das mal zu sagen, ich mochte tatsächlich, wie diese Szenen so wirklich so da bekamst du ja wirklich so ein bisschen so einen Insider-Blick beim Imperium. Also auch als die da so reinfahren mit diesem Transporter, salutieren die da alle. Mhm. Und als sie dann drin sind, sieht man ja dann sogar so eine Kantine. Und aber, so, also das hatte was.
Genau, aber da muss ich mal wirklich reinwerfen. Kein Mensch oder kein vernünftiger Mensch, auch nicht im Imperium, würde die Offizierskantine direkt neben der Parkbucht bauen.
Nee, stimmt. Ja, es
warum ist das richtig so? Auch seltsam,
weil das sind die Abgase.
Dass dieses Koordinatensystem in der Offizierskantine ist.
Ja, genau.
Ja.
Was schickst du da? Ist das deine Nachricht an deine Mama?
Und ich finde es auch seltsam, dass so ein Standard-Fußsoldat einfach hingehen kann und aber sicher.
Ja, genau. Ich finde es auch seltsam, dass sie da in voller Uniform in der Kantine sitzen.
Ja, gut.
Also auch mit diesen komischen Hüten auf.
Ja, aber das kann ich noch akzeptieren. Das ist noch in Ordnung. Aber alles andere war dann so in meinem Kopf wieder so, Moment.
Aber sie scheinen ja es geschafft zu haben. Sie sind ja fast am Ziel. Und gerade als Mayfeld in diese Kantine reingehen will, sieht er da einen Kommandanten namens Hess und dreht sofort um und sagt so, weißt du nicht, der ist doch Hess, oder?
Ja, aber mehr Nazi geht nicht.
Ja, achso. Jedes Mal, wenn ich irgendwas sage und ihr lacht, denke ich, ich hab's falsch ausgesprochen. Verdammt.
Also, Stu, es kommt doch keine Ahsoka in der Folge vor.
Ah, ja? Ja? Egal.
Das war jetzt mein Job Favreau-Moment.
Ja, ja, mach Liebe mit dem Mann. Okay, also. Und er dreht dann halt um und sagt halt, Manni, hör mal, diesen Typen, das war ein früherer Kommandant von mir. Es könnte sein, dass der mich erkennt. Ich glaube, wir müssen das hier abbrechen. Und dann wird immer klarer, okay, jetzt muss der Manni handeln und macht dann den Job. Problem ist aber, dieses Koordinatensystem hat eine Gesichtserkennung.
Mhm.
Und dann kommt der große Moment der zweiten Staffel. Ihr seht Pedro Pascal.
Aber jetzt noch, da ist noch mal so ein Logikding drin.
Weißt du, Thomas, du weißt genau auch wirklich, wie man große Momente zerstören kann. Ne?
Ja.
Endlich wieder mal Pedro Pascal leibhaftiges Gesicht zu sehen und du da, ihr habt ein Logikproblem.
Ich meine, wie bescheuert ist denn dieses Gesichtserkennungssystem?
Natürlich, das ist komplett bescheuert.
Hinz und Kunst, das ich einfach da vorstellen kann, der gar nicht im System ist und trotzdem da an die Daten kommt. Also wirklich, was soll denn das?
Also ich habe mir da auch gedacht, wenn das so einfach ist, dann hätten die sich in Rogue One ja gar nicht so sehr anstrengen müssen, oder?
Ja, genau. Stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Vor allem, die müssten doch von Mando, ich meine, der wird doch auch gesucht und die ganze Scheiße. Da hätte das doch theoretisch irgendwie auch Alarm schlagen können, oder?
Naja, sie haben ja nicht seine DNA-Struktur und sie wissen nicht, wie er aussieht, aber trotzdem muss ich, also zum einen, dass dieses Koordinatensystem in der Offizierskantine steht. Es ist das eine. Es ist ein bisschen strange. Dann, und ganz ehrlich, diese Fahrer von diesen Juggernauts, die scheinen halt auch nicht mehr als Fußsoldaten zu sein. Ne? Und dass einer dieser Fußsoldaten einfach hingeht und so, Tachchen, ja, ich gehe mal hier in dieses Koordinatensystem, ne? Ja, kein Problem.
Ja,
ne?
Ja.
Problem, ne? Hier, die ganzen Geheimnisse im sind hier drin, ist egal, ich bin hier einer von euch, ne? Suppi, ne? fand ich auch ein bisschen seltsam.
Ja, das um jetzt aber auch mal zu dem Rudolf Hess Stand-in da zu kommen.
Ja.
Ich habe jetzt tatsächlich Rudolf Hess.
Ja, hast du, genau.
Valin Hess. Richard Brake.
Ja,
großartig.
In altbewährter Tradition, dass Imperiums-Heinis immer von Briten gespielt werden.
Ja, die bösen Briten, ey.
Ich warte dass in einer Folge Jackie Earl Haley mitspielt als imperialer Kommandant. Der würde auch passen.
Vor allem, der sieht Richard Brake erstaunlich ähnlich.
Ich dachte nämlich beim ersten Mal, ist es Jackie Earl Haley? Und nach dem nächsten Umschlag, nee, ist der Richard Brake. Der hat ja unter anderem mit Rob Zombie total viel gemacht.
Geil, das ist eine Mandalorian-Folge inszeniert von Rob Zombie.
Ja, die würde vielleicht daraus bestehen, dass Sherry Moon Zombie die ganze Zeit Fuck sagt und versucht, den Mandalorianer zu töten und ihm dabei jetzt noch zu vögeln wahrscheinlich. Ja.
Aber ich möchte gleich mal zwei Sachen reinwerfen.
Ja?
Das erste ist, Manni ohne Helm ist immer irgendwie eine komische Kiste.
Ich frage mich ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit nur Helm trägst, ja, er sieht jetzt nicht aus, als käme er frisch unter der Dusche. heraus, ja. Mhm. Aber er wirkte auf mich ein bisschen zu gepflegt.
Ja.
Und vor allen Dingen, er scheint ja selber auch irgendwie nicht zu wissen, was er da macht, wenn er den Helm nicht aufhat, weil er guckte die ganze Zeit wie so ein junges Schulmädchen, was erwischt wurde, bei was auch immer. Das ist sehr witzig. Also es führt auch von einer Szene dann zur nächsten, weil Mayfield kommt ihnen ja dann auch zu Hilfe und behauptet ja dann, er ist taub und Braunauge und so. Das ist alles recht witzig.
Braunauge,
und und dann diese nächste Szene am Tisch, die hatte so einen leichten Tarantino-Vibe, hatte ich das Gefühl.
Ja, fand ich auch, da traf Inglourious Basterds so ein bisschen auf Handshots First.
Ja, genau. Also das stimmt. Und da nochmal das reinzuwerfen, das hat mir nämlich an dieser Folge auch sehr, sehr gefallen. Diese Entwicklung, die Mayfield durchmacht in dieser Folge, in der, die ja nur eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde geht, ist wirklich auf den Punkt gebracht. Gerade in dieser Szene, weil wir da so viel über seine Figur erfahren. Es geht ja dann um diese Burnen, Conan, was auch immer Schlacht. Und da geht es ja dann tatsächlich darum, dass da 10.000 Stormtrooper halt gefallen sind. Scheinbar nur für Valen Hess irgendwie, für seinen Erfolg oder was auch immer. Und diese, da muss ja auch Bill Burr dann sagen, das ist auch eine tolle Leistung, was er da darstellt. In seinem Gesicht diese Reaktion zu sehen, diese pure Zweiflung, dieser Hass auch, ne, das erlebt zu haben und jetzt diesen Mann vor sich zu haben, der halt dafür schuld ist. Und Manni die ganze Zeit so von mir, nein, tu es nicht, nein.
Und die Szene hatte auch wieder einen Tarantino-Vibe, weil das hatte sowas von, weiß ich nicht, wie Dr. King Schulz dann hier DiCaprio da erschießt. Ich konnte einfach nicht widerstehen, ne? So mochte ich sehr, sehr gerne. Und Bill Burr hat dann auch wieder, das ist wirklich schön geschrieben von Rick Famuyiwa an der Stelle, der ja auch das Skript geliefert hat.
Ich würde gerne eine Tarantino-Fassung von A New Hope sehen, wenn Han Solo zu Guido sagt, say goodbye to your Guido Walls.
Ja, genau, so eine 20-minütige Cantina-Szene. Ja.
Ich muss noch einmal kurz zurückspringen zu diesem, wo Manni unmaskiert vor diesem Gerät steht, für die Koordinaten.
Ja.
Wieso erkennt das Gerät ihn?
Ja, genau. Also das ist ja das, was ich eben ansprechen wollte. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder er ist doch irgendwo im System erfasst und war mal im Imperium, aber das macht auch keinen Sinn.
Oder ist es vielleicht wirklich so, dass sie sagen, ja, ist schon gut, wir brauchen nur dein Gesicht für die spätere Bearbeitung.
Ja, aber das. Ja,
natürlich, das macht auch keinen Sinn.
Es dauert erstmal, bis das eingebucht ist im
System. So ein Jahr später ist dann jemand am Schreibtisch und guckt sich diese Protokolle an und denkt sich, wer ist denn das?
Haben wir den schon getötet? Wanted, ja. Er muss also sagen, Pedro Pascal wirkte auch so ein bisschen, also ich mag den total gerne, den Schauspieler, vor allem halt aus Game of Thrones, aber. Ja gut, der ist natürlich auch sehr wandlungsfähig, wenn man sich den jetzt zum Beispiel auch in den Trailer jetzt gerade zu Wonder Woman ansieht, der ja nicht kommen wird, egal. Aber irgendwie fühlte sich das komisch an. Also das ist so merkwürdig, weil man hat sich die ganze Zeit gewünscht, mein Gott, jetzt lass doch mal Pedro Pascal mal irgendwie wirklich mal schauspielern und nicht nur synchron sprechen oder rumhampeln. Und dann nimmt er den scheiß Klohelm ab und dann, ja, ist es irgendwie komisch, so einen verspitzten Schuljungen fast darunter zu finden. Ja, also, ne?
Ich muss auch sagen, ich würde mir halt echt mal wünschen, eines Tages, dass wir mal so eine Action-Szene sehen, wo man ihn halt das Gesicht sieht. Das würde mir Freude bereiten, denn ich sehe es genauso wie du. Ich finde, Pedro Pascal ist ein toller Schauspieler. Hier sei nochmal Narcos empfohlen, ist einfach großartig drin.
Unbedingt.
Wobei, ich muss auch sagen, ich fand es auch irgendwie ganz niedlich, weil wenn man merkt, Mando macht alles mit, der schafft alles, der hat so richtig Angst nicht, aber sobald er halt seinen Schutz nicht mehr hat und das, ich glaube, der größte Schutz, den er hat, ist irgendwie für ihn wirklich einfach sein Gesicht nicht zu zeigen. Da sieht man, glaube ich, auch, wie wichtig ihm dieser Glaube daran ist, der ja in den letzten paar Folgen auch des Öfteren mal in Frage gestellt worden ist, nicht nur von Bill Burrs Figur. Fand ich's, ja, wie gesagt, es war nicht uninteressant.
Iron Man-mäßiges auch.
Ja, ne, ich fand's nicht uninteressant, aber was Besseres, Intensiveres hätte der Pascal schon verdient, das stimmt schon.
Na, du meintest kommt ja bestimmt. Auch gerade, dass, dass er zu sehr aus dem Ei gepellt ist, wenn wir jetzt überlegen, das Einzige, wo wir ihn halt ohne Helm gesehen haben, war am Ende der ersten Staffel und da hatte er halt irgendwie Blutgerinnsel im Gesicht und so, ne, und war halt völlig angeschlagen. Es hatte so leichte Game of Thrones
Erinnerung. Ich meine, was wir nicht sehen, ist halt, wie er morgens dann erstmal kacken geht und sich rasiert und so, ne, und da nimmt er ja schon seinen Helm ab.
Jetzt stelle ich mir vor, wie er wirklich da in der Mando-Rüstung aus dem Klo kommt, ja, und dann so Goro sagt, tu dir selbst einen Gefallen, geh da nicht rein.
Sitzt in voller Rüstung auf dem Klo.
Und dabei liest er dann irgendwie so Magazine so, der neue Beskar-Katalog.
den Speer, den habe ich doch schon. Wollen
wir mal zu der Flucht kommen, bevor wir dann auch.
Ja, der Speer, das frage ich mich eh, wo ist der verdammte Speer? Warum benutzt er den nicht mehr?
Was soll denn mit einem Speer da rumlaufen?
Das wäre sehr auffällig, wenn dieser Stormtrooper mit dem Beskar-Speer da rumläuft.
Was ist das für ein Speer?
Nee, so meine ich das nicht. Aber schon in der letzten Folge hat er den halt nicht benutzt, nur damit Boba irgendwie seinen Designer-Kerzenhalter da benutzen konnte. Aber gut.
Es sei hier noch mal kurz erwähnt, Fennec und Dune stehen halt auf der Klippe mit Scharfschützengewehren. Die sehen wir dann einmal ganz kurz, die halt dann so sagen, ja, da sind irgendwelche Geschütze, die können wir ja ausschalten. Und dann geht's auch schon wieder weiter mit unseren beiden
Mehr haben die auch nichts zu tun in der Folge.
Nein, die haben wirklich nichts zu tun.
Fennec Shand spricht ja nicht mal ein Wort, glaube ich, ne?
Ich fand aber die Flucht ganz nett. Das ist jetzt nicht mehr so die Action-Sequenz wie vorher mit den Juggernauts.
Ja, wobei eine Sache sollten wir noch erwähnen. Bei diesem Gespräch zwischen Hess und Mayfeld wird ja klar, also wir denken halt, Redonium ist einfach nur so ein Kraftstoff. Aber da wird ja klar, dass dieses Redonium benutzen halt, um Vernichtung zu bringen.
Naja, durch die neuen Schiffe dann.
Genau. Ne? Also nicht nur, glaube ich.
Was mir zu dem Redonium noch einfällt, Als sie das da transportieren, da war doch irgendwie so eine Anzeige, also jetzt halt in der Szene, wo sie da mit rumfahren.
Ja, ist halt instabil, ne?
Ja, da dachte ich mir auch so, da hätte man auch mehr raus machen können. Das wäre so, ich habe wirklich so überlegt, so Speed im Star Wars.
Wie schon gesagt, das war halt eine ganz klare Referenz meines Erachtens für einen Lohn der Angst.
Ja. Ja, das war's. Ja, ich muss an Speed denken, es tut mir leid.
Es gibt doch, Dominik, nur ganz kurz an dich, gibt doch diese eine Folge in Clone Wars, wo sie da diese alte Basis finden. Oder was, in Rebels? Ach fuck, das ist in Rebels gewesen. Da finden sie halt so eine alte Basis der Klontruppen, wo halt auch Rhydonium zumindest irgendwie gelagert wurde oder sowas. Und da fliegt nachher auch alles in die Luft. Also es ist irgendwie was man schön in die Luft jagen kann.
Okay. Gut zu wissen. Für den kleinen Pyromantiker.
Ja, also Mayfeld shot first und er schießt halt Hess und dann ist so ein Moment da, wo dann alle erstmal so unsicher sind, was war das jetzt?
So, what the fuck, was ist denn jetzt passiert? Und alle so, hä?
Und naja, und dann entbrennt halt eine relativ klassische Star Wars Schießerei, jetzt nicht so aufregend war, jetzt nicht war schlecht, okay, genau. Aber war okay, genau. Also sie konnte jetzt nicht mithalten mit der Action-Sequenz da auf diesem Juggernaut. Haben wir alle schon mal gesehen und Mayfeld und Mando gehen halt außenrum, klettern also die Fassade entlang, die zum Glück sehr gut dafür geeignet ist.
Ja, immer so.
Ja. Ist immer so, also nicht nur bei Star Wars, ne, das gehört dazu. Und ja, währenddessen werden sie unterstützt von Fennec und Dune, die halt eben mit ihrem Scharfschützengewehr ein paar Leute da ausknipsen und die Geschütze. Und sie schaffen es halt und dann kommt halt,
aber jetzt kommt noch,
kommt halt genau, die Szene, wo er den Helm zurückgibt, aber das kannst du erzählen.
Genau, aber jetzt kommt noch mal was richtig Cooles. Genau, also den Helm kriegt er ja vorher schon zurück, ne?
Also sein Trooper-Helm, ja.
Genau. Ja. Und sie springen ja dann in die Slave One, die ja von Boba geflogen wird und rettet die beiden. Und dann kommt was richtig Geiles, was ich gehofft hatte, dass wiederkommt.
Die seismische Bombe.
Wer sich erinnert, es gibt eine seismische Bombe. Genau.
Ja, ungelogen. Man kann ja über Star Wars Episode 2 sagen, was man will, aber als ich damals im Kino geguckt habe und diese seismische Bombe ging da los, dachte ich mir, wow.
Genau. Ich habe das letztens nochmal in einem YouTube-Video gesehen und da ist mir dann eingefallen, dass der Episode 8-Moment ja gar nicht der erste Moment dieser Art war, sondern in Episode 2 quasi vom Sounddesign. Mhm. Und das haben wir hier wieder. Das ist so mega, das macht so Spaß einfach.
Ja.
Ja, das war pure Star Wars-Freude war das.
Das haut hier die Sicherung raus. Also das ist wirklich nochmal Ben Bird at its best, würde ich sagen, ja. Ne, an der Stelle. Ja, klasse.
Ich dachte jetzt, also kurze Erklärung, sie flüchten und Mayfeld zerstört mit einem Scharfschützengewehr halt so einen Redolium-Tanker, dass die ganze Anlage dann zerstört wird. Was dann nochmal zeigt, er ist ein guter Mensch, ne? Also ein netter Mensch, auch ein sehr cleverer Mensch. Und ja, dann kommt TIE Fighter und ich dachte mir so, oh, okay, jetzt gibt's also noch so ein bisschen Dogfight-Action. Mhm. Aber Boba hat darauf irgendwie keinen Bock.
Nö. Was? Ich dachte so, nee, heute nicht.
Ja, heute nicht. Und dann kommt dann diese seismische Bombe. Das habe ich auch echt gefeiert, weil Episode 2, geil. Also das war eine der eindrücklichsten Sounderlebnisse meines Kinolebens, wirklich. In Episode 2 diese seismischen Bomben. Mhm. Wahnsinn. Natürlich kommt es jetzt bei Mandalorianer nicht ganz so wuchtig rüber wie im Kino, ist klar. Aber auch ich...
Also bei mir zu Hause schon? Nein.
Aber auch ich
verspürte... Es war ja auch nur eine.
Dieses Gefühl der Zufriedenheit. Ne?
Ja. Es war ja auch nur eine. Und bei Dings hattest du ja die Asteroiden, die auch noch um Obi-Wan herum donnern. Und boah, das ist eine so geile Szene, wirklich. Also dieser Sound, der zieht dir die Schuhe raus, wirklich.
Ja. Wir Wahnsinn. Haben dann auf jeden Fall das Abschlussgespräch. Also man fliegt ja dann immer wieder erstmal zum Boden hin, obwohl man eigentlich auf der Flucht ist, egal. Und quatscht dann nochmal ein bisschen. Und da hatte ich das, was wir schon am Anfang gesagt hatten, wir hatten ja eher die Hoffnung, oder auch ich hatte eher die Hoffnung, dass wir dann so das Mandalorian A-Team erleben, die dann am besten noch irgendwas zusammenschweißen und einen Plan entwickeln und naja, egal, wie es halt so läuft. Aber Mayfield denkt sich so, nö, ich muss ja jetzt zurück auf meinen Planeten, muss meine Strafe absitzen. Und die Cara Dune sagt dann eher so, ach, schade, dass Mayfield ja bei der Operation ums Leben gekommen ist.
Und dann erschießt sie ihn.
Ja.
Dann erschießen sie. Und er checkt das auch erstmal nicht, ne? Also,
stimmt.
Was?
Da bin ich jetzt frei.
Genau, darf ich jetzt gehen? Was?
Okay, ich gehe dann mal.
Also, aber das hatte wieder was Charmantes. Sonst ist es ja eher so, oh cool, danke, ich bin immer weg, ne? Und er so, Moment, die trollen mich doch jetzt, ne? Das fand ich ganz nett.
Ja, aber es hatte auch leider wieder sowas, es war wieder bei mir so ein ähnlicher Effekt wie bei der Ahsoka-Folge am Ende, irgendwie sowas leicht Unbefriedigendes dadurch, weil man hätte wirklich gedacht, der schließt sich jetzt irgendwie
der Gang an. Genau.
Also ich hätte es mir, glaube ich, auch gewünscht, dass er sich ihnen anschließt. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich halt weiß, Bill Burr ist aktuell sehr beschäftigt, weswegen ich davon auch ausgegangen bin, dass er entweder drauf geht. Okay, die Chancen fand ich jetzt auch eher gering, weil dafür kam seine Figur einfach zu gut an. Aber den werden wir wiedersehen, garantiert.
Ja. Aber der war in der ersten, bei seinem ersten Auftritt in der ersten Staffel, war der nicht ganz so sympathisch eigentlich, ne?
Ja, aber er war trotzdem sehr beliebt. Weil, also muss man auch sagen, Bill Burr, ich glaube, die meisten Deutschen kennen ihn jetzt nicht so, aber in den USA ist es einer der ganz, ganz großen Stand-Upper. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und auch wirklich ein guter Schauspieler. Also ich habe ihn dieses Jahr in King of Staten Island gesehen, der hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Der kann, glaube ich, wirklich mehr als nur Witze erzählen.
Stimmt, der war richtig gut, ja. Genau, ganz am Ende, die Szene hätten sie sich allerdings sparen können, wie ich
finde. Ja, aber sowas.
Das war so ein bisschen Taken à la Mandalorianer, oder?
Ja. Stimmt.
Ich habe eine ganze Reihe ganz besonderen Fähigkeiten. Ja. Wenn ich dich finde.
Taken. Taken, aber sowas.
Genau, zur Erklärung, Moff Moff bekommt halt eine E-Mail-Nachricht, Hologramm, Holo, was auch immer.
Ja, eine neue Nachricht.
Genau, und der Manni sagt halt so, ich weiß, wo du bist, ich werde dich finden. Und will halt Grogu zurück. Und sagt halt, dass er Grogu so sehr liebt, wie sich Moff Moff gar nicht vorstellen kann. Das war auch das war sehr schön. Also wie gesagt, das hätten sie sich echt sparen können. Das war unnötig, wie ich finde.
Und echt schlecht geschrieben.
Genau, es war
schlecht
okay, aber es war einfach schlecht geschrieben.
Darf ich dazu was sagen? Ja. Ich fand die Szene geil, sorry.
Echt?
Ich fand die auf so eine herrliche Art unfreiwillig komisch, wirklich. wirklich so,
das dieser, so weißt du,
man sieht halt diesen Moff Gideon da in seiner halben Darth Vader-Rüstung, weil nur der Helm irgendwie fehlt. Und dann kommen da irgendwelche so hohe Offiziere und sagen, Sir, es gibt eine Nachricht für Sie. Und er spielt dann dieses Hologramm ab und das sieht man dann Mandalorianer und dann so, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo du bist und ich komme jetzt den Mann, den Kleinen holen und dann mache ich dich kalt. Und ich fand's irgendwie geil, auch dieser Blick von Moff Gideon, die ist so, naja, zeig mal, was du hast.
Genau, genau, ja, ne? Hätte mir noch gefällt, dass er am Ende sagt so, good luck.
Ja. Also wie gesagt, was ich glaube ich doch geil gefunden hätte, ist, wenn du im Hintergrund siehst, wie einfach Baby Yoda vor so einem Haufen Kekse sitzt und zufrieden vor sich hinschmatzt.
Und im Hintergrund irgendwelche Stormtrooper foltert.
Ja, genau. So eine Teeparty mit Grogu und Stormtroopern. Ja. Übrigens, Grogu, es ist glaube ich die einzige Mandalorianer-Folge bislang, in der wir Grogu nicht zu Gesicht bekommen.
Ja, gar nicht, ja.
Ja. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen dieser irgendwie süß Moment.
Ja, ne?
Ja, aber das, also die Szene, die, keine Ahnung, die leistet ja da eigentlich auch schon über ins Finale.
Ja.
Die fiel von der Schreibe echt schon ab. Also, dass ich echt zum Überlegen war, hat Rick Famujiva die jetzt geschrieben.
Ich muss aber sagen, irgendwie okay. Fand ich das ganz gut, wirklich. Also ich hatte mir, glaube ich, sowas insgeheim gewünscht, das ist jetzt abgeschlossen, wir haben, was wir brauchen, jetzt können wir den Arsch auf die Pelle rücken und dann nochmal so als Anteaser so, ich hab dich.
Ja,
ja,
ja, aber es war irgendwie so lahm, so, ich hab dich und ich kill dich jetzt, weil ich das, was ich wieder haben will, total lieb gewonnen habe.
Ja, das war so ein bisschen liebender Vater meets Badass.
Genau. Ich habe hier noch seine Spielkugel, die braucht er.
Ja, für das Ding macht er alles.
Die wird jetzt, genau.
Ja. Die wird noch eine große Rolle spielen.
Definitiv.
Die wird eine sehr große Rolle spielen.
Ich glaube,
nächste
Woche ist das große Finale, da muss sich Grogu entscheiden, Kekse oder Spielkugel.
Oh, darf ich mal eine Prognose machen für die nächste Folge?
Ja, bitte.
Ich glaube, ich habe so zwei Szenarien im Kopf. Das erste ist, sie schaffen es auf das Schiff und ballern sich da durch, haben irgendwie halbwegs einen Plan und befreien Grogu und hauen ab. Was aber wahrscheinlicher ist, dass sie von Moff Moff reingelegt werden in irgendeiner Form und es damit endet, dass er Grogu nicht zurückbekommt.
Gehe ich stark von aus. Ich glaube, dass die zweite Staffel mit einem sehr deutlichen Cliffhanger endet. Garantiert, ja.
Ja, mit dem hattest du ja schon gesagt bei der Folge letzte Woche, dass das eigentlich so der Cliffhanger und das Ende der Staffel hätte sein können. Und vielleicht verschieben sie so einen Moment jetzt einfach nur noch mal dahin. Ne?
Ich glaube auch tatsächlich, dass es am Ende darauf hinausläuft, und da möchte ich jetzt gleich ein bisschen vorgreifen auf das, was nach unserer Fazit noch kommt. Ich glaube, dass das Finale des Mandalorianer sowas Ähnliches wird wie im MCU ein Avengers-Film. Weil es kommen ja noch, glaube ich, zwei oder drei Spin-Off-Serien, die garantiert auch immer so ein bisschen übereinander greifen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann die letzte große Folge wird vielleicht sogar ein Disney-Plus-Special und dann kämpft dann Ahsoka mit Cara Dune, wobei, ob die dabei ist, wissen wir nicht, wegen Gina Carano. Da haben wir, glaube ich, vor ein, zwei Casts schon was drüber gesagt. Und dann gibt's halt die große Schlacht. Ich glaube, das wird auf uns zukommen, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Fazit für diese Folge.
Ja, ich mach's kurz. Ich fand die Folge spaßig. Es gab Stormtrooper, es wurde geschossen, es wurde gekämpft. Bill Burr war großartig. Das Setting war wieder sehr gut. Die Inszenierung war auch toll, bis auf das Ende von dieser Szene her. Von daher, ich hatte Spaß. Punkt.
Ich hatte auch meinen Spaß. Es war jetzt kein hammermäßiger Überspaß, aber ich bin zufrieden mit der Folge. Ich würde sie qualitativ einordnen zwischen den letzten beiden Folgen. Also einmal die Jedi, die ich halt wirklich großartig fand, und jetzt der letzten Woche, deren Titel ich vergessen habe. Da würde ich
Die Tragödie, genau.
Also,
oh Gott, diese Titel.
Dazwischen würde ich sie einordnen. Also, ich glaube, ich hatte auch mit der ersten Folge der Staffel ein bisschen mehr Spaß. Aber insgesamt war ich damit echt zufrieden.
Ja, ich muss einräumen, dass ich jetzt so im Verlauf der Besprechung, ja, ich würde sagen, ich fand die Folge solide. Jetzt nicht überragend oder was, aber sind ganz nette Einzelszenen drin, was mich halt irgendwie nervt, dass sie erzählerisch eigentlich mal wieder Filler ist, ne? Also ich fand das auch schon irgendwie ziemlich aufgesetzt, als dann irgendwie Bill Burr sagt, ja, wir müssen dahin, weil nur da kann ich die Koordinaten holen und ich helfe dir, wenn du mir hilfst. Das ist wieder so Setzkasten. Ja, es ist okay, die Inszenierung war toll, es waren ganz nette Charaktermomente drin, vor allem für Bill Burr, also irgendwie hat die Figur mehr Tiefgang als Mando eigentlich so ein bisschen.
Weil er auch ein Gesicht hat,
ja. Eine Mimik. Ja, ja, Pedro Pascal hat nur so temporär irgendwie mal Gesicht, wobei, ja gut, das war schon keine schlechte Szene für seine Figur, das muss man sagen, für das die Figur eigentlich keine Entwicklung und keine Persönlichkeit hat. Aber gut. Ja, es ist eine okaye Folge gewesen. Die Schlussszene war irgendwie unfreiwillig komisch und schlecht tatsächlich. Aber ja, schwamm drüber, weiß ich nicht. Vielleicht kommt jetzt noch ein ganz solides Finale. Dann ist die Staffel okay. Aber es ist wieder auch halt mit Bill Burrs Charakter, dass die Serie eigentlich. Also mein Problem ist halt immer, dass eine Folge für sich alleine sogar ganz gut funktioniert, aber so im Gesamtkontext halt dann irgendwie, ja, so leichte Belanglosigkeit einfach hat. Und eigentlich ist der Hauptplot jetzt hier wieder nicht wirklich vorangekommen. Und weiß nicht, es wäre eigentlich auch konsequent gewesen für die Entwicklung, sage ich jetzt mal, von Bill Burrs Figur, unabhängig jetzt davon, dass der Schauspieler beschäftigt ist. Weißt du, dieses von wegen so, ach ja, erst hatte ich überlegt, euch nicht zu helfen, aber wisst ihr was, jetzt komme ich auch mit den kleinen Grünlingen da retten. Weißt du, das so von wegen, dass so seine Entwicklung in der Folge und von wegen das Unschuldige zu Schaden kommen, dass ihn das eben dazu bringt, sich diesem A-Team anzuschließen. Das hätte ich besser gefunden, glaube ich. Ja.
Mal gucken, was das Finale für uns bietet. Ich bin ja schon glücklich, wenn Stormtrooper und Schießereien zu sehen sind, also von daher.
Ja, weil wir auch so wenig davon haben in dieser Staffel, Thomas, ey. Ja, so langsam öden die mich an, aber, muss ich ganz ehrlich aber sagen.
Also ganz ehrlich, es war schon eine besondere Folge. Wir haben sein Gesicht gesehen, und zwar deutlich länger als bei der ersten Staffel. Mhm. Und wir hatten Stormtrooper, die im Kampf gegen die Piraten zumindest getroffen haben.
Ja. Ich fand, hat zwar Gründe, aber ist auch was Neues. Genau.
Ja, also ich fand das zwar schon.
Das war ein kleiner Fortschritt. Ja. Es ist mal was passiert. Mhm. Ja.
Gut. Wisst ihr aber auch, was passiert ist?
Genau, das wollte ich gerade überleiten. Jetzt machst du es einfach schon.
Schöne Überleitung.
Ja. Es ist was passiert, und zwar beim Disney Investor Day.
Aber was?
Ja. Man stelle sich vor, der kleine Stu geht Donnerstagabends ins Bett. Ja. Träumt.
Nachdem er Cyberpunk gespielt hat. Ja.
Hätte er gerne. Hätte er gerne. Scheiß Day One Patch. So. Steht am nächsten Morgen auf, geht ins Bad, putzt sich die Zähne, macht sich einen Kaffee, setzt sich von Rechner und denkt sich, ach, bevor ich gleich zu meinem Termin muss, ne, gucke ich mal hin, was so an News gekommen ist, vielleicht kann ich vorher noch ein, zwei machen. Geht auf seine Newsseiten, die er regelmäßig besucht, Deadline, Collider, Hollywood Reporter, Variety, etc. pp. Und denkt sich, fuck. Ich werde wahrscheinlich lange und viel Zeit heute vom Rechner verbringen.
Ja. Disney ist explodiert die Nacht. Also mir ging es ähnlich, bin morgens aufgewacht und hatte schon eine Nachricht von Dominik. Irgendwann um 7 Uhr noch was oder so und dachte mir so, hä, was schickt der mir denn da? Und du hattest mir das Bild geschickt von dem, ich habe den Namen wieder vergessen, wer war es nochmal?
Kevin Kennedy.
Ja, genau. Und dahinter waren so die Logos zu sehen und ich so, hä?
Nee, das ist doch fake.
Das ist doch fake, oder? Fake. Und hab dann gegoogelt und dachte mir so, was zur Hölle? Also zur Erklärung, normalerweise klingt so ein Investor Day ja eher so spaßbefreit und ich glaube, die letzten Jahre war es auch eher, ja, schon eine Show irgendwie zu veröffentlichen von so neuen Sachen, aber nicht jetzt so extrem. Aber das, was Disney da gestern abgefeuert hat, das ist ja unfassbar. Also abseits von Marvel und Star Wars mit dem ganzen anderen Scheiß, der jetzt da noch kommt und allen Ankündigungen, aber alleine Star Wars. Und ich würde jetzt gar nicht so viel Zeit darauf verwenden, sondern ich würde es jetzt einmal mal ganz kurz durchgehen mit euch.
Ja.
Weil ich glaube, die anderen, also ihr habt das irgendwie halt heute schon alle mitbekommen und spätestens, wenn die Folge raus ist, wird es der Letzte erfahren haben. Aber ich würde einfach trotzdem mal ganz kurz drüber reden.
Also ich wäre dafür, dass wir halt die Sachen kurz und prägnant durchgehen.
Genau.
Und dann unsere Meinung dazu lassen und vielleicht auch, wie sehr uns das interessiert. Ich habe die News gerade auf.
Ich
würde jetzt einfach mal das Kommando übernehmen wollen.
Genau, mach mal.
Und wir fangen mal an mit den Filmen, ja? Und zwar kommt 2023 ein neuer Star Wars-Film, und zwar in die Kinos soll er kommen. US-Kinostart ist der 25. Dezember 2023. Und es ist Star Wars Rogue Squadron. Und bevor jetzt alle aufschreien, boah, dieses Nintendo-Spiel damals, 98, super. Es ist keine Adaption davon. Soll es nicht werden, aber genau wie im Spiel soll sich der Film wohl darum drehen, halt um Luftkämpfe und Weltraumkämpfe, halt mit X-Wing und so. Und zur Handlung ist jetzt nicht so viel bekannt, außer es dreht sich halt um eine neue Generation von Kampffliegern. Und inszeniert wird das Ganze von Patty Jenkins, der Regisseurin von Wonder Woman 1984, die das Ganze dann auf ihrem Twitter-Kanal mit einem recht hochwertig produzierten Video enthüllt hat. Ja.
Ich feiere das. Ich habe da total Bock drauf.
Ich sag's ganz ehrlich, der interessiert mich kein bisschen.
Ich will ehrlich sein, aktuell ist er mir noch egal, weil ich noch zu wenig Infos habe. Es könnte toll sein, könnte schlecht sein. Also, das ist. Ich brauche da noch ein paar Infos, so was Darsteller und Handlung angeht.
Die engagieren bestimmt Tom Cruise nach Top Gun.
Ja, dann will ich es mir angucken.
Ich bin ja immer ein Fan davon, wenn Star Wars so Heldenrollen mit eher unbekannten Schauspielern besetzt, weil Star Wars braucht keinen Tom Cruise.
Nein. Hm? Nee, ach, das. Also, aber vielleicht braucht Tom Cruise Star Wars. Nein.
Nein. Nee. Star Wars, Star Wars wird ihn auch nicht auf Titan Level 11 bringen. Das ist, kannst du vergessen. Also, wie gesagt, Rogue Squadron ist. Also das kann was werden, würde ich sagen. Aber aktuell, für mich jetzt gesehen, ist da noch zu wenig Info drin, dass ich sage, okay.
Wir hatten ja dieses Jahr einen Comeback in Form des Spiels. Ich werde den Titel vergessen, falls ihr euch erinnert. Das kam ja dieses
Rogue
Jahr von
Leader, Rogues,
irgendwas so, genau.
Nee, Squadrons, oder?
Squadrons, genau. Kam ja von der EA überraschenderweise dann doch wieder ein Singleplayer-Spiel. Und selbst wenn das nur ansatzweise in dem Stil ist, von der Inszenierung her, und mit einer guten Story untermalt ist, wird das großartig. Das kann ich euch versprechen.
Ich muss halt sagen, ich bin nicht so, also ja, diese Dogfights in Star Wars finde ich gut, aber wenn ich mir vorstelle, dass ein ganzer Film nur darum dreht, finde ich ja uninteressant.
Guckt aber mal die Serie Space 2063, dann werdet ihr verstehen, was ich meine.
Okay. Notiere ich mir mal.
Serienempfehlung von Thomas, bin ich immer vorsichtig.
Hallo?
Clone Wars.
Okay. Da wir ja heute den allzeit bekannten Science-Fiction-Friday haben, den Thomas hier immer zelebriert, machen wir mal weiter. Der zweite Kinofilm ist halt der, von dem wissen wir schon, dass ihn Taika Waititi inszenieren wird. Da gibt's aber noch wirklich keinerlei Infos, außer dass er ihn wirklich macht. Und er soll nach Rogue Squadron erscheinen. Das heißt, ein Startzeitraum so 2025, 26 scheint realistisch.
Aber da muss ich mal nachfragen. Ja. Ich dachte immer, dass der Film, also erstens ein Solo-Film wird, also keine neue Trilogie oder sonstigen Gedöns, und dass es sich um die alte bzw. High Republic drehen wird.
Das waren halt Gerüchte, die aber Lucasfilms bzw. Disney jetzt weder dementiert noch bestätigt hat.
Ah ja, okay.
Von daher wäre ich da vorsichtig. Kann sein, kann nicht sein. Und ich glaube aber, dass sie nach der letzten Trilogie schon versuchen, beim Film vielleicht jetzt wirklich erstmal so Solo-Sachen zu machen. Ich meine, Rogue Squadron kann natürlich auch fortgesetzt werden, das ist ein einfaches Ding. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht unbedingt eine neue Reihe lostreten soll. Andererseits ist es Disney.
Na.
So. Wollen wir zu den Serien kommen? Oder hat doch
jemand was? Ja, hau mal rein jetzt.
Jetzt geht's los.
Ja, hier ist jetzt mit Schmackes.
Im Vorgespräch gab es einen lustigen Fauxpas, da hat Thomas diese Serie nicht Andor genannt, sondern Endor. Und ich dachte kurz, scheiße, ich hab verpasst, dass sie auch eine Ewok-Serie machen.
Die kommt noch.
Machen sie aber noch nicht. Sie machen...
Was du, die hören zu! Die hören zu!
Und dann überweisen sie den lieben Stu $1 Million.
Ja.
Wir kommen ja tatsächlich noch zu einer Serie, wo sie uns scheinbar zugehört haben.
Ja.
Stimmt, ja.
Also, es ist schon länger bekannt, dass es eine Prequel-Spin-Off-Serie zu Rogue One geben soll, in der dieser Rebellenagent Cassian Andor, gespielt von Diego Luna, im Zentrum steht. Und ja, wir wissen jetzt, die Serie heißt Andor. Und was ist jetzt wieder?
Um das gleich vorwegzunehmen, ich habe da Lust drauf, weil das ist ja angelehnt als so Agenten-Setting im Star Wars-Universum. Mhm. Und ich mag das, weil das bietet so viel neue Möglichkeiten, anders heranzugehen an bestimmte Geschichten, die man bisher so kennt aus dem Star Wars-Universum. Mhm. Und vor allen Dingen auch in der Grauzone zu bleiben, gerade was die Good Guys betrifft.
Ja.
Ja, es ist ja auch, Tony Gilroy ist ja auch tatsächlich. Federführend, ne? Also der sowohl
das Skript... Ich glaube, der hat den Showrunner-Posten abgeben müssen, weil er wegen der Pandemie nicht mehr so viel reisen kann.
Stimmt, ja. Aber er ist noch dran beteiligt.
Er ist noch dran beteiligt als... Ich glaube, Showrunner kann er... Ist er noch Showrunner und hat den Regieposten? Ich weiß nicht mehr, aber...
Stimmt, nee, er hat den... Stimmt, der hat den Regieposten abgetreten, aber er ist noch Showrunner und er hat ja, also, das passt ja schon, weil er hat ja das Skript zu Rock One also er hat es umgeschrieben, ja. Genau, er hat es verarztet und auch irgendwie Ghost-Regie geführt. Naja, und das passt ja auch wirklich, weil er ist ja auch ein Experte, was so Geheimdienstgeschichten angeht. Stichwort Jason Bourne, ne? Mhm.
Genau.
Gut, fand ich jetzt zwar jetzt auch keine so große Ankündigung. Jetzt kommt aber was, wo der Knaller so ein bisschen versteckt ist. Denn jetzt kommen wir zu der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Die wird heißen Star Wars Obi-Wan Kenobi. Ja, sehr kreativ. Und wir wissen ja bereits, dass Hugh McGregor wieder die Rolle spielt des Weisen Jedi-Meisters. Und sie haben jetzt gesagt, die Serie soll 10 Jahre nach Episode 3 spielen. Und jetzt kommt der Knaller. Hayden Christensen gehört zum Cast und wird Darth Vader spielen.
Ich meine, der freut sich wahrscheinlich total, weil er sich denkt so, oh, geil, ich habe wieder eine gute Rolle abbekommen und
ich habe wieder eine Karriere.
Ja. Genau, und er ist wieder da.
Also, ganz ehrlich, jetzt abwarten. Wir wissen nicht, wie groß die Rolle ausfällt.
Ja, okay, das stimmt. Ja.
Ja.
Ja. Oh, vielleicht kriegen wir wieder so eine Sandszene.
Oh,
wo Darth Vader irgendwo am Strand steht und ich mag Sand nicht.
Ganz ehrlich,
er geht immer in meinen Anzug rein.
Ich weiß, also diese Szene ist schrecklich, wirklich schrecklich, aber Hayden Christensen ist nicht der Hauptschuldige für diese Szene. Das ist nämlich der Mann, der
sie inszeniert und geschrieben hat. Ich habe schon ein paar Filme mittlerweile mit ihm ja wieder gesehen gehabt und er kriegt halt nur noch so C-D-Rollen ab. Aber er ist schon ein guter Schauspieler,
also,
wenn man ihn lässt.
Mein Tipp, den gibt es, glaube ich, gerade bei Amazon Prime. Guckt euch Shattered Glass an. Da ist er wirklich
aber großartig. Sowas von.
Wirklich. Ja, genau.
Ja.
Klasse. Ich freue mich ja auf die Serie, allein wegen Ewan McGregor, aber sie hinterlässt mich mit einem riesen Fragezeichen, weil das ist so in dem Mittelteil zwischen Episode
3 und 4,
also direkt in der Mitte, und man hat ja in 4 so das Gefühl von wegen, die haben sich jetzt seit 20 Jahren quasi nicht gesehen, ne? Seit 30 Jahren. Ah, mein alter Meister. Und jetzt wird dann so getan von wegen, ja, die haben sich ganz oft gesehen, ne? Waren öfter mal Kaffee trinken zusammen.
Vielleicht treffen sie sich ja gar nicht. Vielleicht wird dir einfach so parallel noch erzählt, wie Darth Vader so nach und nach halt wirklich Darth Vader wird. Ich weiß es nicht. Ich bin auch gerade ratlos. Aber halt alleine durch McGregor Anschaubefehl, jetzt schon, ist
auf jeden
mir klar.
Fall. Ja.
Und ich bin einfach total interessiert durch diese Hayden Christensen News einfach. Ich will wissen, was sie machen.
Also wenn die nicht aufeinandertreffen, dann ist es okay, aber dann ist es, also wenn die jetzt irgendwie, also Leute, kommt, sie werden aufeinandertreffen, das lassen die sich nicht entgehen.
Ich hatte
Reunion. Ja.
Ich hatte ja in der letzten, in der vorletzten Folge sogar schon, die Idee mit Toto und Harry im Star Wars Universum. Und
damit habe ich dich heute Morgen angeschrieben.
Genau, Thomas. Ich habe das Gefühl, Disney hört unser Podcast.
Ja, wirklich.
Denn es ist eine
Nächste Woche kommt die Ewok-Serie.
Sie hören zu, Dominik. Ja, danke für diese wunderbare Überleitung. Es wurde eine Serie angekündigt, die offiziell ein Spin-off zu Mandalorian ist, nämlich Rangers of the New Republic. Mhm. Zu diesen Rangers zählt ja auch Gina Carano alias Cara Dune. Mhm. Und ist, also kurz zur Handlung, es geht halt darum, um Gesetzeshüter, die halt versuchen, den Aufbau der neuen Republik halt zu beschützen. Wie wir dann aus den neueren Episoden dann erfahren haben, also von Star Wars, den Kinofilm, hat das dann mehr so semi-optimal geklappt.
Verhehl.
Und aktuell, also es wurde angenommen, weil anscheinend scheint diese Serie schon einige Zeit so ja durch den Gerüchteäther gerauscht zu sein, dass halt Gina Carano da die Hauptrolle spielt oder eine der Hauptrollen. Jetzt haben wir aber schon vor 1-2 Folgen halt festgestellt, dass die sich aktuell auf Social Media mit rechtsradikalen Verschwörungstheorien nicht gerade für so ein Projekt empfohlen hat. Und Disney da ja sehr darauf bedacht ist, dass ihre, ich nenne es mal Mitarbeiter, einen politisch sauberen Kurs fahren. Weswegen es durchaus sein könnte, dass wir Miss Carano vielleicht nicht darin sehen. Also entschieden ist noch nichts von offizieller Seite. Also es gibt da noch kein Statement von Disney. Und zu der Serie sei noch gesagt, dass federführend hier die Mandalorianer-Macher Jon Favreau, aka Dominics Liebling, und Dave Filoni sind.
Ja. Ich finde es auch nicht schade, wenn sie nicht die Hauptrolle übernehmen würde, beziehungsweise da nicht dran teilen ist, weil eigentlich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schauspielerisch ist sie auch in The Mandalorian eher so 3 Gesichtsausdrücke und das war's.
Ja, sie hat aber halt auch nichts zu tun, ne? Das muss man auch sagen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob sie das auch so ausfüllen kann. Auch
ich
von
will
dem,
den
wo
dicken
ich sie schon mal
aus
so
der, aus der habe. Aus der Eisplanet-Folge haben. Auf Mandalorianer.
Ja, die waren cool.
Ich will halt wirklich Tod und Harry haben. So.
Ja, das waren doch Dave Filoni und dieser andere Typ da, der ihr dann irgendwie diese Medaille da gegeben hat, ne? Wo ich dann auch erst dachte, sie scheißt drauf. Und ja, es ist halt irgendwie auch so langweilig, dass sie jetzt irgendwie von so einem edgy Outsider dann einfach zu so einem Ranger geworden ist, nur um dann jetzt irgendwie diese, das wirkt irgendwie erzwungen auf mich, aber gut, wenn sie die Figur jetzt eh rausschreiben, vielleicht kommt dann ja Carl Weathers vor oder was, keine Ahnung. Also vierte Folge, ne, man kommt schon durcheinander mit diesen Teaser-Folgen. Das war ja schon auch schon so ein Zielgruppen-Abklopfen. Wie wäre das denn mal, wenn wir irgendwie eine Serie hätten mit Carl Weathers und Cara Dune, ne?
Ja. Wenig überraschend ist, glaube ich, die nächste Serie.
Ja, die übrigens auch wieder federführend von Jon Favreau und Dave Filoni wohl geleitet werden soll. Nämlich Ahsoka bekommt ihre eigene Serie und da haben wir im Recap zu die Jedi haben wir es nicht angesprochen, aber im Recap zu die Tragödie. Wir können aber trotzdem sagen, wir waren unsere Zeit voraus.
Hier möchte ich reinwerfen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag ja die Figur von Ahsoka und die ist auch sehr beliebt, das darf man nicht vergessen. Ja. Mhm. Und sie hat ja quasi schon ein Ziel und das ist Thrawn. Ne? Also irgendwie gibt es ja diese ganze Geschichte. Und das Logo von Ahsoka ist sehr, sehr interessant, weil scheinbar geht es da viel um vielleicht auch Mystik und Jedi-Weisheiten.
Mhm. Ich muss sagen,
das wäre ganz interessant.
Ich habe das Logo gerade vor mir und ich sehe dieses große AHS und denke mir das, oh cool, Star Wars American Horror Story.
American Horror Story Star Wars Edition. Ja. Okay.
Ich dachte erst, das wäre so ein verfremdetes Symbol für Weiblichkeit jetzt gerade irgendwie. Aber nee, jetzt total heiß bin ich jetzt auch nicht drauf, aber Rosario Dawson hat mir wirklich gefallen. Generell die ganze Ahsoka-Folge hat mir sehr gut gefallen an dieser Staffel, was ja eine Seltenheit ist bei mir bei der Serie. Es klang halt als sehr, sehr vielversprechend und Thrawn eventuell dann in der Serie. Was ich mir dann allerdings so denke, ich glaube, irgendwann werde ich nur noch die Ahsoka-Serie denken und mir so, ja Gott, was soll ich mit Mando? Also, ja. das ist Lama-Kack dagegen.
Also ich glaube tatsächlich, dass Ahsoka, die Obi-Wan-Serie und die Andor-Serie, weil Rogue One ja sehr beliebt ist, sehr erfolgreich sein werden. Ich glaube, könnten wirklich die erfolgreichsten Star Wars-Serien neben Mandalorianer sein. Und ich habe ja schon am Ende unseres Recaps gesagt, dass ich die Vermutung habe, dass das Ganze so eine Art Avengers dann ausartet. Ich könnte mir also vorstellen, dass am Schluss halt Ahsoka und die Rangers of the New Republic und der Mandalorianer halt gemeinsam gegen halt den ultimativen Bösewicht, vielleicht ein Zusammenschluss von Moff Gideon und Thrawn irgendwie vorgehen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, das wird sowas, das wird eindeutig jetzt irgendwie so ein Serien-Disney-Plus-Universum, wo sich dann ein Figuren
Franchise
auch irgendwie...
Ein Franchise sozusagen.
Ja, das... ich weiß nicht, ob ich das so toll finde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also wenn ich die Ahsoka-Serie gucke, ich glaube, dann werde ich Mando komplett links liegen lassen.
Ich sage euch also jetzt schon...
Also ist für mich kalter Kaffee.
Ich sage euch jetzt schon voraus... Wir müssen mal ehrlich sein, unsere Mandalorianer-Recaps laufen mir ja wirklich recht gut. Und ich glaube, wir werden dann gezwungen sein, wirklich immer Recaps zu machen. Und wenn die eine dann zu Ende ist, dann haben wir eine Woche Pause, dann kommt die nächste.
Ja, das wird noch das viel Arbeit, glaube ich. Ja.
Aber meint ihr, wir werden in dieser Rangers of the New Republic-Serie erfahren, warum die X-Wing-Piloten so füllig sind?
Ja, da wird es irgendwo so einen Donutladen geben. Und
sonst nichts zum,
genau.
Ja, Dave Filoni wird uns aufklären. Futurama, genau. Immer so ein Bender-Cameo.
Gut, kommen wir zur nächsten Serie, die angeblich eine Miniserie sein soll. Und sie dreht sich um Lando Calrissian und sie heißt Star Wars Lando.
Ja, da habe ich, hab ich erstens keinen Bock drauf, zweitens sehr viele Fragezeichen, ob sie dann Lando mit einem dritten Schauspieler mittlerweile besetzen werden dann. aber vielleicht sehen wir ja dieses heiß umworbene Spiel, wie er seine Gasstadt gewinnt.
Das kann sein. Also,
wie aufregend.
Kann es sein, dass sie echt mittlerweile Serien irgendwie darum zimmern aus Fragen, die irgendwann aus Spaß so aufgeworfen wurden in alten Filmen?
Ich glaube, ja. Ja. Also, ja, vorher haben sie es mit Filmen gemacht, jetzt machen
also
sie es mit Serien.
Also der Verantwortliche für die Umsetzung ist ein gewisser Justin Simien. Der hat Regie geführt bei Dear White People, eine Netflix-Film, das zur Serie
wurde.
Sehr,
sehr gute und scharfe Dialoge hat übrigens.
Ich habe sie leider nicht gesehen, aber ich habe nur Gutes gehört tatsächlich. Und
ist toll.
Es gab ja schon vor einiger Zeit das Gerücht, dass Donald Glover nochmal in die Rolle des Lando schlüpfen wird, weswegen es aktuell als nicht sicher, aber gegeben gilt, dass er halt Lando nochmal spielen wird.
Oh, kriegen wir dann so eine Liebesszene mit seinem Raumschiff?
Alles, was du willst, Thomas. Alles, was du willst. Man muss ja auch dazu sagen, dass Disney Plus ja ab nächstem Jahr auch R-Rated-Inhalte anbieten wird.
Okay. Gut.
Also sorry. Habt ihr das eigentlich gehört mit der R-Rated?
Aber ist das tatsächlich so? Ist das schon bestätigt?
Also es ist bestätigt. Also nächstes Jahr, wahrscheinlich schon im Frühjahr, gibt es bei Disney Plus dann Stars. Das ist, das kostet nichts extra. Und das kannst du halt einfach mit einer Elternkontrolle halt freischalten. Das heißt, wenn dein kleiner Sohn sagt, Papa, ich will Disney Plus gucken, dann geht er auf seinen Account und da ist diese Stars nicht freigeschaltet. Du hingegen kannst halt eben die ganzen R-Rated-Inhalte von Fox, sowas wie Aliens, Predator, Stirb langsam dann sehen.
Und da kannst du dann sehen, wie Lando die Millennium-Falken knattert irgendwann. Ne?
Aber noch eine Sache, es wird davon ausgegangen, so wie ich es verstanden habe, dass Disney Plus dann nächstes Jahr auch teurer wird, von 6,99 auf 8,99.
Es war klar.
Will ich aber ehrlich sein, wenn sie das mit den Stars wirklich machen, ist das absolut okay für mich.
Genau, das ist okay. Ja.
Na, dann also, das ganze Hulu-Zeug kommt dann auch da rein, dann wahrscheinlich, ne?
Ich will es hoffen.
Hoffentlich, genau, ja.
Oh, Devs und so, ja.
Gut, also wie gesagt, aktuell sieht es danach aus, dass Donald Glover die Rolle nochmal spielen wird. Also es ist noch nicht bestätigt. Billy Dee Williams ist vielleicht einfach ein bisschen zu alt, aber mal gucken.
Ja, ich muss gestehen, mich interessiert die wirklich überhaupt nicht.
Ja, aber
nicht.
Die nächste Serie würde dich interessieren. Diese Serie ist auch schon länger bekannt. Was heißt bekannt? Also es ist klar, dass Leslie Headland, das ist die Co-Schöpferin der Netflix-Serie Matroschka oder auch als Russian Doll bekannt, dass die halt für Disney eine Star Wars-Serie macht. Und das wird sein Star Wars The Acolyte.
Finde ich mega geil. Ich weiß halt nur nicht, wie teuer das sein soll. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist ja was, wo sie wirklich viel erstmal erzählen müssen, weil das soll ja dann zu High Republic spielen. Also ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Jahre vor unserer aktuellen Star-Wars-Geschichte und mit einer riesen Jedi-Kult quasi auch und dann ja scheinbar auch ein riesen Sith-Kult, das könnte sein. Und dann halt auch Krieg und ne, also so ein Game-of-Thrones-Style im Star-Wars-Universum, das ist nicht so günstig.
Ja, und auf Disney Plus war... Also ich muss zugeben, ich hatte das Projekt noch mit am neugierigsten gemacht, weil ich halt gelesen habe, Mystery oder Mystery Thriller in die Richtung. Und ich mag das, das ist vielleicht jetzt schon oft durchgekommen, ich mag das, wenn Star Wars so, so Ausflüge ins Genre macht. Das wird dem Franchise auch, glaube ich, gut tun und es auch so ein bisschen wegkommen lassen von diesen Tropen. Und gerade wenn man sich Clone Wars ansieht, da sind ja auch Folgen, Thomas wird wissen, was ich meine, die haben ja schon leichte Horroranleihen.
Das stimmt,
ja. Na? Also schon so à la Alien tatsächlich. Ist auch, glaube ich, so angelehnt an Alien, meine ich. Ja.
Gut, machen wir weiter. Jetzt kommt etwas, was der Kollege Jumik so ein bisschen beschrieben hat mit, es könnte vielleicht Love, Death and Robots im Star-Wars-Universum sein.
Das glaube ich aber
nicht. Nämlich Star Wars Visions. Nee. Das ist einfach eine Kurzfilmsammlung, bestehend aus halt 10 Kurzfilmen von verschiedenen Anime-Künstlern, die halt so ihre eigene Perspektive und Sicht auf Star Wars dann da uns mitteilen werden. Und ich glaube auch nicht, dass es, also vielleicht vom Konzept vergleichbar, aber ich glaube nicht vom Inhalt her.
Und ich glaube, es ist auch die Frage, ob das dann Kanon sein wird oder ob die da wie bei Marvels What If einfach so ein bisschen rumspinnen dann. Finde ich auf jeden Fall weniger interessant als beispielsweise bei Marvel. So.
Nee, muss ich sagen, ich find's ganz interessant. Also, wie gesagt, da ist auch noch nicht so viel bekannt. Aber wenn das einfach so 10 unterschiedliche Geschichten sind und ob das jetzt Kanon ist oder nicht, ist da doch vollkommen egal. Wenn es eine gute Geschichte ist, ist es eine gute Geschichte. Und wenn sie interessant umgesetzt ist, ist sie interessant umgesetzt. Ich würde schon Visions mal auf die Merkliste setzen. Jetzt.
Okay, warte, ich mach's gleich. Moment.
Für mich klingt so ein bisschen eher wie hier bei Matrix gab es doch mal Animatrix.
Ja, genau, so klingt das
auch eher so, für mich. Ja. So
aber
ist
Animatrix
so
und Love, Death & Robots ist doch auch relativ ähnlich.
Ja, das stimmt. Ja, ja, klar, das sind beides Anthologien. Ja, gut, aber da hast du, ja, bei Love, Death & Robots hast du halt mehr Freiheiten, weil du da halt nur irgendwie ein Grundthema vorgegeben hast und die hast ja das Universum, genauso wie bei Matrix. Aber, ja, könnte vielleicht sogar was werden, so ein Platz für Spinnereien tatsächlich. Ist wirklich so ein bisschen ähnlich wie What If zum Beispiel, ne? So vom Konzept her, also auch, dass es reine Animation ist. Und What If, da muss ich gestehen, das ist das einzige von den scheiß Marvel-Serien, was mich ansatzweise interessiert. Naja.
Dann kommen wir jetzt zu was glaube ich, vielleicht mehr was... Was ist jetzt schon wieder los?
Was doch nicht schon vorher lachen, ey.
Ich mach noch nichts, alles gut.
Was jetzt eher was für die kleinen Padawane ist, nämlich Star Wars A Droid Story. Und da gibt es ein Wiedersehen, das ist eine Animationsserie, und da gibt es ein Wiedersehen mit R2-D2, die mit einem neuen Begleiter Abenteuer erleben. Mehr ist nicht also bekannt. Und ich bin ehrlich, ich mag R2-D2 und C3PO, aber ich brauche das nicht.
Das könnte eine coole, also wirklich Kleinkinderserie werden. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach viel zu kitschig wird und zu uninteressant. Von daher schiebe ich das auf jeden Fall, glaube ich.
Ich denke gerade mit Grauen an die Clone Wars Folgen, die mit beiden Figuren sind. Die richtig, 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 richtig furchtbar sind.
Genau, die nerven nämlich da schon, ja.
Also nichts gegen beide Figuren, aber nee, das brauche ich nicht. Vor allem irgendwie klingt das auch so wie so ein, hatten wir doch irgendwie in unserem großen Spin-off Schlag mich tot-Cast, dass es da irgendwie schon mal in den 80ern sowas gab, ne?
Ja, genau.
Also eigentlich ist es vom Konzept her sehr, sehr ähnlich. Vielleicht,
und auch das war schon furchtbar.
Ja, genau. Das, ja, nee, sorry. Also, vielleicht, wenn Ben dann einen Gastauftritt hat, aber sonst, nee.
Kiss my shiny ass, ja.
Die nächste Serie feiere ich aber ehrlich gesagt.
Ja, ich mach's kurz. Es ist eine Spin-off-Serie zu Star Wars The Clone Wars und sie heißt The Bad Batch und jetzt habt ihr.
Ja, schon länger bekannt, ne?
Genau, also
ja.
Es dreht sich halt um so ein Viererteam von Klonen, die mit Defekten ausgestattet sind, also quasi nicht aussehen wie normale Klone. Dafür aber ganz besondere Fähigkeiten haben. Also zum Beispiel so ein taktisches Genie ist dabei. Oder halt
jemand, der super
krass stark ist. Ja, die Klontruppen können eh treffen. Und ich finde das gut, dass jetzt quasi nicht Clone Wars einfach ad acta gelegt wird. Dass wir eh nochmal eine Staffel bekommen haben, war schon genial. Und auch, ich habe jetzt die letzten Folgen jetzt gesehen gehabt, die letzten Tage. Die letzten drei Folgen sind der Hammer. Wirklich richtig gutes Star Wars Setting und Feeling. Und bei Bad Batch hoffe ich einfach so ein bisschen coole Klontruppen-Action, einfach da noch ein bisschen mehr zu haben. Und ihr kennt mich, ich mag manche Dinge. Und wenn da halt Klontruppen weiterhin irgendwie Roger Rogers zerkloppen, da habe ich Spaß dran.
Aber eine kurze Frage, bevor Dominik dann darf. Du sagst, die Klonkrieger treffen aber. Warum hat das Imperium dann aufgehört, die zu produzieren und macht dann Stormtrooper?
Das konnte mir bisher noch niemand beantworten. Wenn es jemand geben sollte, der da total drin ist, fantechnisch, bitte schreibt es in die Kommentare.
Okay.
Aber Obi-Wan sagte doch schon, nur imperiale Sturmtruppen arbeiten so präzise.
Ja, aber wenn du 30 Jahre in der Wüste alleine hockst, dann sagst du einigen Schwachsinn.
Ja. Okay, dann Dominik, in der Obi-Wan-Serie
Dominik, sag du mal was zu Bad Batch.
Ja,
das sind übrigens 5, fällt mir gerade ein.
Ja, ja, das ist so ein bisschen dreckige, so ein bisschen dreckige Dutzendmäßig, ne? Mhm. Ja, war bei Clone Wars durchaus ganz cool. Ob ich da jetzt eine eigene Serie brauche, sei mal dahingestellt. Vielleicht auch noch ein paar andere Figuren. Soll auch, glaube ich, während der Order 66 spielen.
Das ist halt ist ja geil. Auch,
ja, es ist auch schon länger bekannt, dass die kommen sollen, ne? Das ist, glaube ich, schon irgendwie seit Sommer ist es ja schon raus. Gab ja irgendwie jetzt auch schon erstes Footage zu sehen, irgendwie in so einer Sneak Preview, was relativ fertig aussah tatsächlich. Ja, mal gucken, es ist für mich eigentlich mehr Clone Wars. Und ich muss zugeben, bei Clone Wars sind gerade die Folgen sehr interessant, wo die Klone unter sich sind. Und dann ist auch noch diese Weirdo-Klone. Das hat schon einen gewissen Reiz, ja.
Okay. Gut, dann wären wir damit durch.
Holy shit.
Ja, unglaublich. Ich dachte eigentlich, cool, das ist die kürzeste Mandalorianer-Folge bislang. Und dann fiel mir ein, verdammt, wir wollten noch über den Disney-Day sprechen. Und wir werden jetzt nicht noch auf die Pixar- und Marvel-Sachen eingehen.
Nein, bitte nicht.
Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf.
Ja, jo. Genau, dann fange ich schon mal an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das nochmal interessant, so einen kleinen Einblick zu haben, was jetzt an Projekten kommt. Vielleicht hat nicht jeder da den direkten Überblick. Dann habt ihr es jetzt mal gehört und vielleicht auch so eine kleine Einschätzung von uns. Genau, ansonsten schreibt in die Kommentare, wie die Folge fandet, was ihr vielleicht vom Finale erwartet und liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Dann schiebe ich mir dazwischen. Ihr findet Movie Break bei Instagram, Twitter und Facebook. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, liken und kommentieren. Immer wenn ihr das macht, wächst die Chance, dass sich Dominik eines Tages das Konterfeil von John Favreau auf den Unterarm tätowieren lässt.
Nicht nur auf den Unterarm. Ja.
Tschüss und bis nächstes Mal.
Ja, dann sage ich auch Tschüss und freut euch auf das Finale vom Mandalorian und bis dahin möge der angekündigte Serien-Overkill mit euch sein. Ciao, ciao.